Exil Herr Tana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also, hallo Exil Herr Tana, ich bin Bremchen, ihr hört den Exil Herr Tana Podcast, Folge 62. Bei wirklich brütender Hitze hier in Hessen, es sind knapp 35 Grad. Ich habe keine Ahnung, ob man in Chile auch solche Sommertemperaturen erreichen kann. Aber der Bruno, der kann uns das bestimmt sagen. Ich grüße dich in Valparaíso. Ich hoffe, ich habe es auch noch richtig ausgesprochen.
Das hast du perfekt ausgesprochen, Andi, Bremchen, wie auch immer. Also wir haben uns vorher geeinigt. Ich kann dich auch Andi oder Andreas nennen. Ja, vielen Dank für die Einladung zum Exil Herr Tana Podcast. Also ich bin sehr, sehr gerne dabei und freue mich, dabei sein zu dürfen zum 62. Podcast schon.
Ja, sozusagen.
Ein wahrer Profi.
Ach ja, danke. Naja, also ich bin schon noch Amateur und das bleibe ich auch, aber das ist auch in Ordnung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hier ist ja wirklich heiß, was ich immer ganz vergesse, du bist auf der Südhalbkugel und Du hast ja jetzt tatsächlich sowas wie Winter da unten, währenddessen wir hier Sommer haben. Ich weiß aber nicht, ob ihr richtigen Winter habt oder ob ihr eigentlich nur, ob es ein bisschen kälter wird.
Naja, das kommt drauf an. Also wir schreiben ja heute den 19. Juni. Mhm. Übermorgen ist die Sonnenwende und natürlich ist hier auf der Südhalbkugel alles verkehrt. Hier steht alles auf dem Kopf. Das heißt, am 21.06. ist hier Wintersonnenwende, das heißt Winterbeginn. Und Chile ist ein Land mit ca. 5000 Kilometern Länge. Insofern kann man nicht von dem Klima sprechen, das es in Chile gibt. Natürlich wird es im Süden, das ist alles auf den Kopf gestellt, im Süden ist kalt, im Norden ist warm. In Chile gibt es alles, so vom Norden, von der Wüste, Atacama-Wüste, bis ganz weit runter in die Antarktis sind sämtliche Klimazonen dabei. Ich selber lebe in Valparaíso, das ist völlig korrekt ausgesprochen, perfekt.
Danke.
Das liegt auf dem 33. Breitengrad Süd und ist so in etwa mit anderen Kontinenten vergleichbar. Sydney zum Beispiel liegt auf derselben Höhe, fast auf derselben Höhe, und Kapstadt in Südafrika liegt auch auf 33 Süd. Also so, dass man sich das so in etwa mal vorstellen kann, wie die klimatischen Gegebenheiten hier sind. Ja,
auf jeden Fall
moderat.
Auf jeden Fall habe ich mit dir schon mal was ich in der Form noch nie hatte. Nämlich, du bist bisher der Gesprächspartner, der mit Abstand am weitesten weg wohnt von Berlin. 12.549 Kilometer sind es, ja, das ist gemessen bis zum Olympischen Platz. Also vielleicht sind es noch ein paar Meter mehr oder weniger und die genaue Lage in Valparaíso kannte ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ist es echt weit und vielleicht kannst du ja noch einfach mal ein bisschen erzählen. Also ich weiß, du bist nicht aus Berlin ursprünglich, du bist da nicht geboren und da nicht aufgewachsen, aber bist irgendwann noch nach Berlin gekommen. Also leg doch einfach mal los, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen und über welche Wege oder vielleicht auch über welche Umwege bist du denn irgendwann mal nach Chile gekommen? Dass Berlin ein Zwischenpunkt war, das darf ich schon verraten.
Ja, genau so ist es. Ich bin geboren und so ein paar Jahre, so 5, 6 Jahre aufgewachsen in einem kleinen teutonischen, nicht gallischen Dorf in Ostwestfalen, also nahe dem Teutoburger Wald, also ein echter kleiner Teutone damals zu der Zeit. Meine Eltern waren vertrieben aus dem Krieg und mein Vater war beruflich Musiker, insofern sind wir viel umgezogen. Und somit von dort, von Ostwestfalen, unten am südlichsten Punkt Deutschlands gelandet, in Konstanz am Bodensee. Dort bin ich eigentlich richtig aufgewachsen, auch zur Schule gegangen und so weiter. Und wie kam ich zur Hertha? Das kommt als nächstes. Also ich bin eigentlich der Der Prototyp des Exil-Herthaners, weil ich war von Anfang an Exil-Herthaner, weil 1963, da war ich noch ein ganz kleiner jungen Steppke, wie man in Berlin sagt, fing das an, die Bundesliga wurde gegründet und man kaufte sich am Kiosk, und am Kiosk wurde ich sozusagen Hertha-Fan, kaufte man sich diese Bildchen von den Fußballern in diesen Tüten für 5 Pfennig, glaube ich, war das damals. Und die klebte man in ein Album rein und versuchte, seine Mannschaften so voll zu kriegen. Und frag mich nicht, warum, ich weiß es heute auch nicht mehr, Hertha war meine Herzensangelegenheit von Anfang an. Sie waren ja auch Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Ich lebte dann so bis 1979 dort in Konstanz und dann bin ich nach Berlin gezogen und konnte endlich meine Hertha live spielen sehen im Olympiastadion. Und bin auch zu etlichen Fußballspielen gegangen, wobei ich schon ein bisschen vorweg nehmen muss, dass ich da nicht gerade die beste Zeit der Hertha miterlebt habe, weil ich lebte dann 20 Jahre, also bis zur Jahrtausendwende grob in Berlin und dann hat es mich weitergezogen. Bin ich von dort aus nach Spanien umgezogen, zu den Kanaren nach Teneriffa, habe dort weitere 15 Jahre verbracht und dort meine Frau kennengelernt. Meine Frau ist Chilenin und die hat Heimweh bekommen nach ihrer Familie, ihrem Sohn, ihren Enkelkindern. Und somit sind wir dann vor etwa 6 Jahren nach Chile gezogen.
Das ist eine erstaunliche Geschichte eigentlich, wenn man bedenkt. Also die meisten Hertha-Fans, muss man ja schon auch sagen, die kommen ja erstmal aus Berlin oder aus Brandenburg, dass man quasi aus der Ferne, der ein oder andere würde sagen, erstaunlicherweise dann Weg zu Hertha findet. Das hört man schon nicht so ganz so oft, wobei man nicht vergessen darf, dass in den 70er Jahren natürlich auch Hertha BSC noch ganz anders aufgestellt war. Man war Vizemeister, man hat Pokalfinale gehabt, die Erich Beers und Sittgars und wie sie alle hießen, das war natürlich eine ganz andere Truppe noch. Und wenn du gesagt hast, 79 nach Berlin, jetzt lass mich lügen, ich glaube 80 sind sie abgestiegen. Dann waren sie
ja,
92, glaube ich, noch mal ein Jahr in der ersten Liga und kamen dann erstmal wieder 97 hoch. Also eigentlich hast du ja die Mehrzahl zweite Liga oder dritte Liga, wenn überhaupt, noch erlebt. Und ja, dann wann bist du weggegangen aus Berlin? Was meintest du zur Jahrtausendwende?
99, ja.
Na gut, da waren sie gerade wieder 2 Jahre oben. Also du hast wirklich eigentlich eine ganz doofe Phase von Hertha gehabt.
Wirklich, die schlechteste Zeit. Und überleg mal, sie haben ja 79 noch im Europapokal gespielt, gegen Belgrad, Halbfinale. Und mehr oder weniger ein Jahr drauf sind sie dann abgestiegen. Ja, und dann nicht nur das in die zweite Liga, sondern auch Oberliga, wo sie gar nicht mehr im Olympiastadion gespielt hatten, sondern im Poststadion hatten sie zu der Zeit gespielt. Ganz bittere Zeit, aber auch nach dem Wiederaufstieg dann in die zweite Liga bin ich dennoch häufig da gewesen, auch ganz, ganz bittere Zeiten, auch vom Klima, vom Wetter her im November und im Olympiastadion, 3000 Zuschauer oder so etwas, hast du Schwindelgefühle bekommen in der Ostkurve, es waren kaum Zuschauer da und dann eben auch die Gegner, es war so bitter, also ich habe schon schlimme Zeiten mitgemacht, aber wie wir alle wissen, Herthaner sind keine Erfolgsfans, die gehen dadurch dick und dünn. Und das habe ich damals auch gemacht, ja.
Ja, also die Erfolgsfans wäre eher untypisch für uns. Jetzt, das ist also 12.000 Kilometer, da fährt man mal eben nicht mal so schnell übers Wochenende wieder nach Berlin zum Fußball. Das wird ein bisschen teuer, das wird nicht mehr funktionieren. Wie kannst du Hertha eigentlich noch aus der Ferne verfolgen? Also noch von der Insel ging es ja noch aus, in der europäischen Peripherie, aber ich glaube, Chile wird schwer, ne? Internet also hilft, aber...
Ja, auf Teneriffa war es noch möglich, weil der Astra-Satellit natürlich als europäisches, zu Spanien gehöriges Archipel die Kanaren noch mit abdeckt, wenngleich auch direkt on Edge. Aber es war möglich. Über Satellit konnte man die Spiele sehen, zumindest in den Zusammenfassungen, ja, Sportschau und Sportstudio und so weiter. Hier in Chile geht das natürlich nicht mehr. Also ich kann die Spiele schon über Internetangebote anschauen, ja.
Ja. Und eben noch Nachrichten etc. geht auch noch.
Und sowieso, klar, über die News, die verschiedenen, ich lese noch die verschiedenen einschlägigen Sportseiten und ja, bekomme da so weitestgehend, natürlich nicht so nah dran wie hier, die Informationen mit. Natürlich die Fans in Berlin, die im Tagesspiegel, Morgenpost und wie sie alle heißen dort lesen, wissen da sehr viel mehr. Möglicherweise gehen noch eine ganze Menge zu den Trainings in Schenkendorfplatz und gucken dazu und kiebitzen dort. Und da erfährt man natürlich wesentlich mehr als jemand, der am anderen Ende der Welt lebt. Das ist klar.
Ja, wobei ich glaube, so viel Kiebitze hat Hertha meistens gar nicht. Also es ist, glaube ich, immer recht unübersichtlich. Angesichts von Corona war das allerdings in letzter Zeit ja sowieso nicht möglich. Also die Möglichkeit gab es ja nicht mehr. Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha BSC?
Eigentlich habe ich zwei. Also wenn die Amateure auch zählen, und das sind ja auch Herthaner immerhin, muss ich sagen, natürlich, wie so viele andere auch, das Halbfinalspiel Roter Stern Belgrad, das war mein erstes Spiel im Olympiastadion und ich war geplättet. Internationaler Fußball und dann in einem vollen Olympiastadion. Und sie haben sich gut geschlagen, sie haben gewonnen, leider Gottes wegen der Auswärtstorregel nicht weitergekommen ins Finale. Das würde ich zu meinen Lieblingsspielen zählen oder zu einem von den Lieblingsspielen. Und das andere ist, ich glaube, das haben so viele gar nicht auf dem Zettel, das Pokalfinale der Bubis gegen Bayer Leverkusen. Das war, glaube ich, 93
muss das gewesen sein.
Ja, 93, Entschuldigung, genau. Und das haben sie auch nur knapp verloren. Und sie sind sensationell ins Finale eingezogen, was Hertha so gut wie nie geschafft hat. Also zumindest in der Neuzeit, sagen wir es mal so. Und das war auch eins meiner Lieblingsspiele, ja.
Für mich war dieses Finalspiel ein bisschen merkwürdig, weil einer aus meiner Abiturklasse gehörte zu den Hertha-Bubis mit, der ist erst spät eingewechselt worden. Und das war ganz komisch, den im Fernsehen zu sehen, wenn man den noch aus der Klasse kannte. Wir waren zwar nicht mehr zusammen in der Schule, aber weil ich schon Abitur gemacht hatte ein paar Jahre vorher. Aber es war ganz unwirklich, den dann wieder zu sehen, weil den kannte man ja sonst nur aus der Klasse oder von der Schule. Und jetzt war der mitten im Fernsehen da im Pokalfinale. Fand es sehr schade, dass ich es nicht vor Ort im Stadion sehen konnte. Ich hatte noch das Halbfinale gesehen, gegen Chemnitz war das, glaube ich. Das hatten sie 2-1 gewonnen und das war das erste Mal, dass nur nach Hause gespielt wurde von Frank Zander. Da war nämlich die Premiere. Also immerhin habe ich das mitbekommen. Wobei damals hätte ich natürlich auch dann gerne das Finale noch mitgenommen, aber das ging dann halt nicht.
Klar.
Ja, da wollten dann viele hin.
Ja, und es war eine super Stimmung und wie gesagt, grandios und sie haben sich auch gut verkauft gegen diese Profi-Truppe von Bayer Leverkusen, die ja zu der Zeit auch schon immer so in dem oberen Drittel mitgespielt haben. Also es war eine super Leistung und ein schönes, wirklich eine schöne Atmosphäre im Berliner Olympiastadion, auch mal eine Hertha-Mannschaft im Finale zu erleben, was ja die Senioren leider immer vergeigen, muss man dazu sagen. Ne?
Jetzt bist du nach Chile gezogen, also das muss man sich ja auch erstmal trauen. Ich glaube nicht, dass du so ein Globetrotter bist, aber du bist viel unterwegs gewesen in deinem Leben und hast dich schon viel getraut, vieles zu machen, auch mal was Neues zu machen, sich auch zu trauen, was Neues zu machen. Ich beneide immer Leute ein bisschen, die das können, weil ich bin da so ein bisschen gehemmt. War das für dich keine Frage, nach Chile zu gehen? Also für mich wäre Chile erstmal fremd gewesen. Ich kenne Chile nicht. Ich hätte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Sprachliche Vorteile hattest du wahrscheinlich durch den Aufenthalt vorher da, wo man sowieso Spanisch sprach.
Ja, völlig richtig. Also Spanisch musst du natürlich können, sonst kommst du da nicht voran. Dazu kommt noch, dass meine Frau kein Deutsch spricht. Wir unterhalten uns nur auf Spanisch. Und die Kanaren, insbesondere Teneriffa, ist mehr Latino geprägt. Also die Tinerfeños, so wie man zu den Einwohnern Teneriffa sagt, die haben mit Spanien, muss man jetzt ehrlich sagen, wenig am Hut. Sie verstehen sich eher als Latinos. Also auch so von der Art und Weise, wie sie leben. Eher freundlich, warmherzig, hilfsbereit. Kinder sind sehr wichtig. Alte Leute werden respektiert. Familie ist sehr, sehr wichtig und der Mittelpunkt. Und das hat mir schon sehr geholfen. Also das heißt so die Begleitumstände. Die waren hier in Chile nicht sehr viel anders. Was hier so in Chile ja ein bisschen anders ist, ist sie, wie soll man sagen, wenn die Canarios 5 Grad sein lassen, lassen die Chilenos 7 Grad sein. Es ist, ja, Pünktlichkeit zählt hier nicht viel. Aber alles klappt irgendwie.
Hast du gemerkt, wie deutsch du eigentlich bist, wenn du woanders bist? Das kriegt man ja sonst immer nicht so mit.
Ja, naja, das führt mir meine Frau schon häufiger vor Augen, weil sie natürlich auch anders tickt und sagt, hey, wie kannst du, ich frage manchmal Sachen so, die sie überhaupt nicht interessieren, ne? Also die man aber als Deutscher so irgendwie schon gerne wissen möchte, so genauer, so die Genauigkeit so und diese Beständigkeit, das merke ich schon. Aber es gibt hier in Chile, nicht so wie auf Teneriffa, so irgendwie eine deutsche Gemeinde oder so etwas ähnliches, sind sehr viele Deutsche nach Chile ausgewandert, allerdings im 19. Jahrhundert, als es in Deutschland richtig schlecht ging. Und die haben sich ein One-Way-Ticket gekauft mit dem Schiff. Und die haben sich richtig ins Abenteuer gestürzt. Da können wir ja heute, also wenn du mich meinst, ist das ja überhaupt nichts, weil ich kann mich jederzeit in den Flieger setzen und wieder zurück nach Europa oder nach Deutschland fliegen. Die konnten das damals nicht und die haben nicht gewusst, worauf sie sich einlassen. Ja. Und damals war Chile auch so eine Art, oder insbesondere auch Valparaíso, so eine Art Eldorado, wo man gut Fuß fassen konnte und auch Geld verdienen konnte und sich eine Existenz aufbauen konnte, weil damals war Valparaíso der wichtigste Hafen an der westlichen Amerikaküste im Südpazifik und alle Schiffe, die von Europa oder aus dem Atlantik in den Pazifik wollten, die mussten unten über das Kap segeln und der erste Hafen, der angelaufen werden konnte, war Valparaíso. Bis 1914, bis der Panama-Kanal eröffnet wurde. Und dann ging es auch mit Valparaíso so einigermaßen bergab.
Also war der Ort vor allem durch den Hafen ein guter Anlaufpunkt?
Absolut. Valparaíso war sehr viel wichtiger als Santiago, die heutige Hauptstadt mit 7 Millionen Einwohnern. Viel wichtiger, die ganzen Banken, die Börse, die Agenten, die waren alle in Valparaíso. Es war also die neuesten Erfindungen, die wurden hier installiert. Die ersten Gaslaternen, die erste Feuerwehr und so weiter, so Mitte 19. Jahrhundert. Und insofern ist Valparaíso schon eine interessante Stadt. Ich vergleiche sie für mich immer ganz gerne. Es ist so eine Mischung aus Havanna, so ein bisschen St. Pauli und so ein bisschen SO36, wenn dir das noch was sagt.
Naja, klar.
So vor der Kreuzberg 36, so ein bisschen so abgerissen natürlich von früher, aber die Stadt hat einen morbiden Charme.
Ich ziehe jetzt mal aus dem, was du gesagt hast, vom Lebensgefühl her vor Ort doch ein recht, es wirkt alles ein bisschen entspannter.
Ist es auf jeden Fall. Und Valparaíso musst du dir so vorstellen wie ein riesiges Amphitheater. Und ist sehr steil, diese Stadt. Sagen wir mal vergleichbar von der Topografie mit Monte Carlo. Hm. Ja, nur hat die Stadt natürlich lang nicht so einen mondänen Yachthafen unten in dem Hufeisen drin, sondern eben einen Handelshafen. Und die Stadt besteht aus über 40 Hügeln. Das Lebensgefühl hier ist sehr entspannt. Valparaíso war schon immer so ein bisschen aufsässig. Es ist eine Studentenstadt. Es gibt hier 4 Universitäten, sehr viel Studenten logischerweise. Und ja, sie ist sehr weltoffen, diese Stadt.
Wenn so Amphitheater heißt für mich, dass es wahrscheinlich von der Küste an immer aufsteigt, sodass man von jedem Punkt eigentlich immer so ein bisschen runtergucken kann Richtung Küste.
Ja.
Und dadurch genau. So einen Amphitheater-Effekt hat. Also einfach einen tollen Ausblick auch.
Ja, genau.
Welche Rolle spielt denn Fußball in Chile?
Ach, ja, eine sehr leidenschaftliche. Fußball allgemein in Südamerika, aber natürlich auch in Chile sehr, sehr leidenschaftlich. Im Übrigen gibt es hier in Valparaíso auch den ältesten Fußballclub Chiles, ebenfalls 1892, wie kann es anders sein, gegründet. Die sind allerdings, ich glaube, 1 oder 2 Monate jünger als Hertha BSC. Hertha wurde im Juli 82 gegründet. Und die Wanderers, so heißen die, von Engländern, wie man hört, gegründet. Das war, glaube ich, erst im August oder September, also ein bisschen jünger als Hertha. Da habe ich auch schon einige Spiele gesehen und da ist richtig Feuer im Stadion. Muss man sich nicht so vorstellen, dass da die Leute mal so ein bisschen pfeifen oder so, die rasten richtig aus. Ich habe im Übrigen auch hier in Valparaíso bei mir, Playa Ancha, da ist das Stadion, von Elias Figueroa im Übrigen, der war damals bei der WM 1974 schon dabei, in Deutschland bei der WM. Franz Beckenbauer ist ein guter Freund von ihm, hat er mir mal gesagt. Und das Stadion ist nach ihm benannt, Elias Figueroa. Und da hat vor 6 Jahren sogar ein Spiel der Copa America stattgefunden. Das war Venezuela gegen Peru. Haut einen nicht unbedingt vom Schemel, ich weiß. Aber es war das einzige Spiel, was hier in Valparaíso stattfand. Ne, weil die Copa war in Chile und die meisten Spiele haben natürlich in Santiago stattgefunden. Klar, wie auch die meisten Clubs aus Santiago kommen. Das Bayern München Chiles ist Colo-Colo. Vielleicht schon mal gehört. Sehr wohlhabend. Und von dem kommen auch ganz viele Spieler. Die haben eine goldene Generation. Die haben die Copa America 2015, 2016 gewonnen. 2016 zur 200-Jahres-Ausgabe. Und da spielen natürlich in ihrer goldenen Generation oder in der goldenen Generation so Spieler wie Alexis Sanchez, bei Barca gespielt oder spielt jetzt bei Inter. Gary Medel auch in Italien, aber auch in Deutschland haben eine ganze Menge gespielt. Am bekanntesten Arturo Vidal, Bayer Leverkusen, ja. Bayern München. Eduardo Vargas bei Hoffenheim. Marcelo Diaz, der hatte beim HSV gespielt. Ich glaube, der Mauricio Isla hat auch noch gespielt in der ersten Liga bei Hannover 96. Also es waren einige von dieser Jahrhundertmannschaft, die dann auch in Deutschland gespielt hat.
Würde ich mal sagen, da Hertha ja auch das Scouting umgestellt hat, wir haben einen Mann vor Ort.
Natürlich. Nein, da muss ich leider sagen, dass mir das Know-how dazu fehlt. Da ist eher, gibt es andere Spezialisten. Und ja, ich bin ja auch frohgemut, dass der Dirk Duffner das für Hertha sehr viel besser hinbekommen wird.
Du würdest eine Videokamera kriegen, kannst dann vor Ort mal filmen. Also das Angebot steht, zwinker, zwinker, wer es hört bei Hertha. Naja,
gut. Aber sagen wir es mal so, jetzt noch mal, um die Sache abzuschließen. Es besteht eine riesen Rivalität zwischen den Teams in Viña del Mar, der Nachbarstadt, sind die Evertons. Und wenn die gegen Valparaíso, gegen die Wanderers spielen, da ist natürlich die Axt am Baum. Genauso, wenn die Wanderers gegen Colo-Colo spielen, da bin ich auch schon mal reingeraten in die Auseinandersetzung. Da fliegen also schon Steine. Unsere Windschutzscheibe, die hat heute noch eine Macke drin, weil wir da zufällig dazwischen gekommen sind. Also das artet oftmals auch so in ziemlicher Brutalität aus. Ja.
Okay, das ist jetzt nicht so schön, aber dann ist, da bricht sich dann wohl dieses Temperament offensichtlich auch Bahn.
Ja, genau so ist es. Ne? Oder schau nach Argentinien, wenn Boca gegen River spielt oder
ganz
so.
Ganz heftig.
Ja, da geht es auch zur Sache, ja.
Ja, mir ist es lieber, wenn es etwas ruhiger dann zugeht. Dann
ja, selbstverständlich
auch. Ja, du hattest ja mal zu dem Verein in Valparaíso eine Fanfreundschaft vorgeschlagen. Das Dumme ist, so mit den gegenseitigen Besuchen ist doch ein bisschen aufwendig.
Also, 12.549 Kilometer.
Naja, wenn Santiago de Chile, wenn Chile mal eine Weltmeisterschaft hätte, dann wäre es vielleicht anders. Aber ich glaube, so ganz spontan, also du wirst noch etwas auf mich warten müssen.
Und, ja, aber
losgelöst von Corona.
Ja, richt es dir ein irgendwann mal. Vielleicht wird das was. Obwohl, ich glaube nicht dran, dass Chile irgendwann mal eine Weltmeisterschaft bekommen wird. Momentan wird ja auch die Copa America in Brasilien unverständlicherweise ausgetragen. Brasilien, Covid-Hotspot. Und die haben natürlich schon eine WM gehabt. Die haben die entsprechenden Stadien. Da ist es sehr viel einfacher, ja.
Ja. Ich hätte eine Frage hätte ich noch, aber vielleicht können wir die auch recht kurz durchkriegen. Ich hatte ja noch so überlegt, ob man den deutschen Fußball eigentlich in Chile kennt oder gar Hertha BSC. Ich ahne die Antwort schon. Vielleicht kannst du ja kurz noch ein Feedback dazu geben.
Man kennt natürlich deutschen Fußball, insbesondere Bayern München. Ich habe an unserem Auto, das hat mir mein Bruder mal aufgetragen, der ist BVB-Fan, einen BVB-Aufkleber an dem Auto hinter. Und das kennt du. Du siehst sogar auf dem Markt ab und zu Leute und so, irgendwelche Verkäufer mit einem Club-Shirt rumlaufen. Und Hertha kennen sie auch. Nur sagt hier keiner Hertha BSC, sondern die nennen unseren Club Hertha Berlin. Ja, als Hertha Berlin sind wir schon bekannt. Aber jetzt nicht so, fragt die Leute nicht, wer da spielt oder so, das wissen sie natürlich nicht. Aber die wissen schon, dass es eine Bundesliga-Mannschaft ist.
Ich finde ja, dass du jetzt noch einen Hertha-Aufkleber brauchst, um ehrlich zu sein.
Ja, den bräuchte ich unbedingt, aber ich habe leider keinen. Ne? Der würde natürlich auf die andere Seite hinten drauf kommen.
Ich muss mal gucken, was ich da besorgen kann. Erinnere mich doch da nochmal. Also wenn es nur an dem Aufkleber liegt, das kriegen wir noch hin.
Ja, das sollte sein. Ne?
Nichts gegen den BVB, aber ich finde da, also wenn es dich nicht stört, wir hätten Ergänzungsmöglichkeiten. Nicht. Schau mal, was ich da hinkriegen kann.
Sehr gerne. Meine Frau macht da mit, das stört sie auf keinen Fall. Nein.
Ich merke gerade, ich habe noch eine Frage, um den Punkt dann aber doch abzuschließen, und zwar Erdbeben. Das ist
Erdbeben,
ein bisschen was, also wenn wir schon über Unterschiede reden, das sollten wir schon erwähnen. Du bist am Pazifischen Feuerring und der ist nicht unbedingt bekannt dafür, dass da alles ruhig ist.
Nein. Der Pazifische Feuerring, der streckt sich vom Süden Südamerikas, Ring of Fire, so auf Englisch, bis hoch entlang der gesamten amerikanischen Küste bis nach Alaska. Dreht dann oben in der Beringsee so nach Westen ab und zieht sich dann um Kamtschatka, das ist so ganz, ganz Ostsibirien, über Japan, dort wackelt es ja auch häufiger, runter über die Philippinen, Indonesien, nach Neuseeland. So, und da ist das Hufeisen dann eigentlich zu Ende. Das bedeutet, hier in Chile gibt es eigentlich ständig Erdbeben unterschiedlicher Stärke, eigentlich täglich.
Ist das nicht sehr ungewohnt für jemanden, der aus Deutschland kommt? Also das kennen wir ja dann doch nicht. Also nee, ich glaube, mich wird das schon sehr verunsichern beim ersten Mal.
Beim ersten Mal hat es mich auch richtig verunsichert, weil mir haben sie immer alle erzählt, ja, in Chile unter 7 ist das kein Erdbeben, 7 Richter, meinen sie damit. Das sind alles nur Temblores oder Sismos, also so kleinere Wackler. Musst du dir keine Sorgen machen, aber 2010 war ich hier zu Besuch. Und am 27. Februar 2010 fand ein sehr, sehr großes Erdbeben in Concepción, das ist etwas südlich, das Epizentrum war in Concepción, beziehungsweise es war ein Meerbeben, es war auf dem Meer draußen, mit einer Stärke von 8,5 Richter statt. Und das hat natürlich auch ordentlich gewackelt, selbst hier in Valparaíso, der Flughafen, der war in Santiago, der war 14 Tage geschlossen und so. Große Schäden. Und ich war der Meinung, ja, die habt doch gesagt, das ist nichts Besonderes. Das war auch noch morgens um 4, da bist du wirklich fast aus dem Bett rausgefallen. Und damit lebt man aber in Chile, dass jemals am stärksten gemessene Erdbeben fand auch hier in Chile statt, ja. in Valdivia. Und das muss man sich mal vorstellen, auf der Richterskala hatte das
9,5.
Mhm. Völlig korrekt. Aber das ist noch nicht gesagt, dass es auch wirklich nur 9,5 waren, weil da haben die Messgeräte irgendwann versagt und es kann durchaus sein, dass es auch noch stärker war. Und der Hammer ist ja, dass die Erdbeben sich nicht linear potenzieren, sondern exponential. Also das heißt, wenn du mal ein Erdbeben nimmst, 6,3 zu einer Stärke von 9,0, dann ist das 9,0er Erdbeben ungefähr 500 Mal stärker als das 6,3 Erdbeben. Da kann man sich vorstellen, was 9,5 bedeutet hat in Valdivia. Ich bin da selber schon gewesen. Also die gesamte Stadt, die ist ungefähr um 3 Meter, ist die abgesunken. Also die gesamte Topografie, die hat sich dadurch verändert. Der Küstenverlauf.
Ich muss zugeben, jetzt bin ich sowieso nicht der Weltenbummler, aber da müsste ich mich doch sehr dran gewöhnen an den Gedanken. Beziehungsweise wahrscheinlich, ja, entweder man lebt da und akzeptiert oder man lässt es. Wahrscheinlich geht es nicht anders.
Ja.
Vielleicht jetzt sehr runtergebrochen, aber so ist es wahrscheinlich.
Nein, du kannst ja nichts dagegen machen. Und Erdbeben sind auch nicht vorhersagbar. Also insofern muss man damit leben, genau mit den Vulkanausbrüchen hier. Also die Platten, die drücken schon vom Pazifik hier aufs Festland. Nicht ohne weiteres sind natürlich die Cordilleras der Anden entstanden, die sich da aufgetürmt haben. Auch mit dem Aconcagua, der gar nicht weit von hier ist, mit fast 7000 Metern Höhe, der höchste Berg der Anden in Gesamtamerika. Und das arbeitet natürlich ständig.
Heftig. Ich finde es schon heftig. Also ich müsste mich da erst dran gewöhnen. Dann lass uns da mal einen Punkt machen. Ich glaube, dann können wir langsam zum Nachrichtenticker kommen. Ist das für dich in Ordnung?
Ja, gerne.
Okay, dann machen wir das jetzt.
Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
Ich überlege gerade, wann war denn die letzte Folge? Die letzte Folge war am 23. Mai, ist schon 4 Wochen her. Am 30. Mai führte Hertha BSC seine Online-Mitgliederversammlung durch. Die wichtigste Information dürfte gewesen sein, dass Paul Dardai und seine Co-Trainer, also auch Zecke Neuendorf, weiterhin das Team trainieren. Ein Abwahlantrag gegen Präsident Gegenbauer, der erhielt keine Mehrheit. Finanziell spürt der Verein weiterhin die Auswirkungen von Corona, aber dank unseres Investors hält sich der Verein da wacker. Ich habe da keine weitere Zahlen mehr dazu rausgeschrieben. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Eine Zahl kann ich vielleicht noch erwähnen. Werner Gegenbauer hatte verkündet, dass wir jetzt 38.407 eingetragene Mitglieder haben, womit man Union wieder überholt hat. Der eine oder andere wird sich drüber freuen. Ich wollte es zumindest mal erwähnen. Ja, Freddy Bobic hat dann am 1. Juni seinen Job als Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC angetreten. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, über den guten Mann. Aber ab 1. Juni darf er dann jetzt sozusagen loslegen und ordentlich arbeiten, hat er auch. Am 5. Juni hat Melbourne City FC die Verpflichtung von Matthew Lecky bekannt gegeben. Dass der gute Mann geht, war eigentlich schon klar. 4 Jahre war bei Hertha BSC, sein Vertrag lief ohnehin zum 30. Juni aus und er hat jetzt in Australien einen 3-Jahres-Vertrag. Am 14. Juni wurde bekannt gegeben, dass ein alter Bekannter wieder bei Hertha BSC ist. Oder man muss eigentlich sagen, immer noch, denn der gute Mann hat nämlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ante Čović ist wieder Trainer der U23, da war er schon mal, 6 Jahre lang ab 2013. Und da wird er dann quasi seine Arbeit, die er vorher gemacht hat, wieder fortsetzen. Er war Trainer der ersten Mannschaft von Juli bis November 2019. Das hat nicht so richtig geklappt. Aber offensichtlich ist man der Meinung, dass er als Jugendtrainer auf jeden Fall Hertha BSC helfen kann. Dann am 15. Juni gab es in Berlin einen Gütetermin vor dem Berliner Arbeitsgericht. Scholt Petri, freigestellter Torwarttrainer, hat Hertha BSC auf Basis seines unbefristeten Arbeitsvertrages auf Weiterbeschäftigung verklagt. Hertha BSC beharrte in dieser Verhandlung weiter darauf, dass die Kündigung wirksam ist und dass das Arbeitsverhältnis beendet werden müsse. Da gibt es aber schon eine Tendenz, denn die Richterin, die hat schon angedeutet, dass die von Hertha vorgetragenen Gründe für die Kündigung wohl eher nicht ausreichen werden. Es kam trotzdem nicht zu einer gütlichen Einigung. Da wird es eventuell ein Gerichtstermin geben, der angesetzt wird, und dann gibt es da nochmal eine Verhandlung. Aber da ist Hertha im Moment in keiner guten Lage. Gehen wir einfach mal davon aus, dass da wahrscheinlich eine höhere Ablösesumme, Bruno, helf mir mal, wie heißt das? Nicht Ablösesumme, eine Abfindung. Abfindung. Das war's. Ja. Da wird es auf eine Abfindung herauslaufen, und die Höhe, das wird man dann feststellen. Ja, bitte?
Das will der haben, vermute ich mal, der gute Petri. Und nichts anderes steht da im Raum. Wenn er einen unbefristeten Vertrag hat, wird er sehen, ob da noch Geld zu holen ist. Natürlich, klar.
Ja. Dann am 17. Juni hatten das Manager-Magazin und der Spiegel darüber berichtet, dass es wegen weiter ausstehender Raten über insgesamt 65 Millionen Euro zu einem Riss zwischen Windhorst und Hertha BC gekommen sei. Demnach könnte Hertha bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Raten Anteile auch an andere Investoren veräußern. Ja, Schmidt und Windhorst, die traten dem mit einer Erklärung sehr schnell entgegen, überraschend schnell entgegen, finde ich übrigens. Ich zitiere mal, beide Seiten sind sich einig, dass das Engagement von Tenor bei Hertha langfristig angelegt ist. Diese Überzeugung und gegenseitiges Vertrauen machen die Qualität der Zusammenarbeit aus. Sie haben noch ein bisschen mehr geschrieben, das lese ich jetzt nicht alles vor. Das für mich Entscheidende bei der Meldung war eigentlich, dass ich es verhältnismäßig souverän finde, wie schnell Hertha BSC auf sowas antwortet. Kann durchaus sein, dass es da die ein oder anderen Dissens gab zwischen den beteiligten Parteien, aber sowas klärt man dann halt intern und nicht in der Öffentlichkeit, und das finde ich dann auch in Ordnung. Und zu guter Letzt, heute hat eine weitere Erklärung von Hertha BSC, ist die abgegeben worden, und zwar zu Gerüchten, dass Carsten Schmidt Geschäftsführer der DFL werden könnte, als Nachfolger von Christian Seifert, der hört nämlich auf. Und dazu erklärt Hertha BSC, Carsten Schmidt hat bereits am Freitag Werner Gegenbauer, Präsident Hertha BSC e.V. und Dr. Thorsten Jörn Klein, Vorsitzender Aufsichtsrat Hertha BSC e.V. darüber informiert, dass er seine Zukunft definitiv bei Hertha BSC sieht. Auch hier sehr schnell und eindeutig reagiert. Bruno, wir hatten uns vorhin schon mal darüber unterhalten. Du fandst es ein bisschen komisch, dass die DFL auf Hertha oder auf den Herrn Schmidt zugegangen ist.
Ja, komisch ist noch sehr, sehr moderat ausgedrückt. Also ist ja schön und gut, dass sie jemanden für einen Nachfolger für den Seifert suchen. Aber ich sag's mal so, wie ich es empfinde. Ich empfinde es als eine Frechheit, an einen Carsten Schmidt heranzutreten, der jetzt mal ein gutes halbes Jahr erstmal bei Hertha engagiert ist, im Prinzip gerade mal so seinen Dienst angetreten hat und gesichtet hat, worum es hier überhaupt geht, um den fürs nächste Jahr wegzulocken von Hertha BSC. Und das finde ich nicht sehr sauber von der DFL, ganz ehrlich gesagt. Da muss man sich Leute suchen, die verfügbar sind. Und ich kann mir vorstellen, dass Carsten Schmidt nicht nur bis 22 einen Vertrag bei Hertha hat, sondern darüber hinaus. Also ist er nicht verfügbar, und insofern finde ich es schon sehr befremdlich, dass man da rangeht, ja.
Ich bin auch erstaunt, dass man in Erwägung gezogen hat, ihn überhaupt zu fragen, weil ich auch gedacht hätte, der hat ja gerade erst bei Hertha BSC angefangen. Was haben die erwartet, dass der antwortet, dass der so schnell da von Hertha BSC sozusagen verlassen würde, war ja eigentlich nicht davon auszugehen. Vielleicht ist es ein bisschen ein Zeichen von Verzweiflung.
Ja.
Vielleicht interpretiere ich da aber auch zu viel rein, aber.
Es gibt mit Sicherheit einige Manager, entschuldige bitte, Andi, dass ich unterbreche, einige Manager, die verfügbar sind, die auf dem Markt sind, die mit Sicherheit auch genug Know-how haben, diesen Job oder diese Position auszuführen. Aber man macht das ganz einfach nicht. So wie das heute eben so auch gang und gäbe ist, Manager von anderen Vereinen abzuwerben, obwohl die noch Vertrag haben. Also früher bei Fußballspielern hat man sich schon so langsam dran gewöhnt, aber es nimmt nun wirklich Formen an, die nicht mehr vertretbar sind. Zumindest für mich persönlich.
Hm. Dann würde ich gerne auf Fredi Bobic nochmal zurückkommen. Das Lustige ist, wir haben ja im Vorgespräch schon gemerkt, naja, Fredi Bobic ist jetzt seit dem 1. Juni da, also sprich seit 19 Tagen. Und eigentlich ist uns beiden aufgefallen, naja, für ein Fazit ist es vielleicht noch ein bisschen früh nach 19 Tagen. Es gibt ja sowas schon wie so einen ersten Eindruck, den er macht. Ich weiß nicht, ich habe ein paar Zitate ja aus einem Interview mit dem Freunde-Magazin hier nochmal rauskopiert. Ich weiß nicht, ob ich die noch vorlesen soll. Würdest du jetzt schon sagen wollen, du hättest schon einen ersten Eindruck von ihm, wo du was zu sagen kannst? Oder bringe ich dich dadurch in Verlegenheit mit der Frage?
Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich habe da eine ganz klare Meinung. Meine Meinung ist, dass man überhaupt noch nichts sagen kann. Also ich habe Fredi Bobic bisher nur grinsend auf irgendwelchen Promotion-Fotos gesehen. Ob das jetzt nun der neue Trikotsponsor war oder irgendwas vor der Geschäftsstelle, frag mich nicht mehr was. Und eben auch bei der ersten Verpflichtung. Da habe ich ihn gesehen. Suat Serdar. Ansonsten hat er von seinem Schreibtisch aus gearbeitet. Er hat frühzeitig bekannt gegeben, dass wir mit Pal Dardai weitermachen, dass wir mit Arne Friedrich weitermachen, Pal Dardai und Zecke Neuendorf. Heute auch für so eine Nachricht, die sehr, sehr wichtig ist, finde ich. Ante Čović macht weiter mit der U23. Das sind alles Hertha Urgesteine, die dabei bleiben und die für mich meinen Eindruck in Bobic bestärken, dass er mit einer Seriosität an die Sache rangeht, dass er in allererster Linie, und er ist schlau, er weiß, was er macht, für Kontinuität erstmal sorgen will, nach all den Turbulenzen, die wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben. Und insofern sage ich, bis jetzt, Stand heute, 19. Juni, 19 Tage im Amt, hat er nichts verkehrt gemacht.
Ja.
Aber mehr kann man dazu auch nicht sagen.
Also ich fand's, ja, ist so. Ich find's bisher allerdings tatsächlich sehr angenehm, dass er, wie ich finde, sehr ungekünstelt und sehr direkt spricht. Ich würde gerne dann doch mal ein Zitat hier nehmen, was er gesagt hat. Ich habe allen gesagt, kommt bloß nicht damit, dass wir nächsten Sommer in Europa spielen müssen. Hört auf mit Meisterschaft oder Champions League, lasst uns erstmal die Stadt zurückgewinnen. Und ich werde die Situation hier nicht mit Frankfurt vergleichen. Da hat vieles gut geklappt, aber einfach die Copy-Paste-Taste drücken funktioniert nicht. Die Berliner und ihre Stadt ticken ganz anders. Und an anderer Stelle hat er gesagt, mit dem Kapital, das von außen in den Club kam, erhöhte sich der Druck. Offenbar hat man sich davon leiten lassen, dass nun der schnelle sportliche Erfolg her muss. Es wurden gute, teure Spieler geholt, aber es hat nicht gepasst. Das ist ziemlich kurz und bündig und sehr auf den Punkt gebracht und das wirkt auch sehr geerdet. Mein Gott, ich will jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren, aber er hat eigentlich da schon recht viel auf den Punkt gebracht. Ich finde auch der Hinweis, erstmal die Stadt wieder zurückzugewinnen, sehr schön. Ich meine, das lässt ein bisschen Spiel, das heißt ja nicht nur, dass man vielleicht jetzt einfach nur mal vor Union steht, sondern ich sag mal auch von der Stimmung und die Stadt abzuholen oder sich wieder mehr als Teil der Stadt zu verstehen, mehr wahrgenommen zu werden und auch mit einem anderen Image wahrgenommen zu werden, das hat mir schon ganz gut gefallen.
Und das ist eben der Punkt, den ich auch sehr interessant und sehr wichtig finde, die Stadt zurückgewinnen. Womit? Mit einer Mannschaft, mit einem Team, was sympathisch ist, was aber auch als Team auftritt, was gerade so im Endspurt der letzten Saison wieder, Gott sei Dank, offensichtlich wurde, dass es doch geht, dass es eine Mannschaft ist, was Pal Dardai geschafft hat. Und nur so kannst du Sympathiepunkte gewinnen, wenn irgendwann mal wieder Publikum im Stadion ist und die sehen, und selbst wenn sie verlieren, die sehen, die reißen sich den auf und tun alles Mögliche und spielen zusammen und nicht jeder für sich. Das erzeugt schon diese Sympathiewelle und ich glaube, da hat er genau richtig reingegriffen und den Punkt erwischt. Das ist das Wichtigste. Natürlich auch, dass die Mannschaft dementsprechend verstärkt wird oder ergänzt wird. Dass die Spieler, die kommen, da reinpassen. Aber ich glaube, das ist ein anderer Punkt, den du vorbereitet hast, so für die Kaderplanung und so etwas.
Ja, wir haben ja jetzt nochmal zwei große Themenblöcke, nämlich einmal, was sich quasi im Trainerteam oder in diesem erweiterten Trainerteam alles verändert wird und die Änderung im Kader. Bei dem Kader haben wir schon mal gesehen, haben wir eigentlich kaum Neuigkeiten, bis auf einen neuen Spieler. Ich habe allerdings den Eindruck, dass mit Bobic und vor allem durch Bobic das Trainerteam, nicht auf den Kopf gestellt wird, aber komplett nochmal neu aufgebaut wird. Das ist schon auffällig. Witzig fand ich, dass du in unserem Vorgespräch auch schon gesagt hattest, naja, das hatten wir ja auch schon mal unter Klinsmann. Das hat damals nicht so funktioniert. Jetzt überlege ich gerade, ob wir vielleicht nochmal die einzelnen Maßnahmen besprechen und dann nochmal überlegen, ob man das mit Klinsmann vergleichen kann. Das macht vielleicht Sinn, oder?
Ich glaube, man kann die Situation heutzutage nicht mehr vergleichen mit Klinsmann. Mal Klinsmann ist in der Trainerposition oder ehemals Aufsichtsrat freigestellt worden und dann zum Trainer mutiert, mit Preetz zusammen eine ganz andere Konstellation gewesen als heute Dardai und
Bobic als Geschäftsführer Bobic. Sport. So heißt genau. Es ja, glaube ich, offiziell.
Genau, also ich blicke bei den ganzen Funktionen schon
nicht mehr. Ich kann Sport, das absolut, Sport. Wenn ich es mir hier nicht aufgeschrieben hätte, ich könnte es dir nicht sagen, ehrlich nicht.
Sportdirektor ist, glaube ich, Arne, ne? Oder weiß ich nicht, wie der sich nennt, ist ja letztendlich auch egal, Hauptsache ist, sie machen ihren Job ordentlich. Und wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber geflunkert und ein bisschen Späßchen gemacht. Hoffentlich mutiert Bobic nicht zum Klinsmann 2. Nein, sage ich klipp und klar. Nein, weil ich denke, zum Preetz 2. Ne? Also ja, Klinsmann Preetz, nehmen wir mal als eine Person. Weil ich bin der Meinung, dass Micha Preetz mit der damaligen Konstellation etwas überfordert war. Da war auf einmal so viel Geld da, was der Verein nie gesehen hat. Es stand ein Trainer, Jürgen Klinsmann, unten an der Seitenlinie, der auf Teufel komm raus teure Leute verpflichten wollte. Namen, ich will diesen Namen gar nicht, so oberste Liga gleich Champions League erreichen wollte. Und das funktioniert nicht und jetzt wieder auf heute zu kommen, das wird mit Freddy Bobic nicht passieren. Der ist ausgeschlafen genug, der hat andere Erfahrungen mit Frankfurt gemacht, sehr, sehr gute Erfahrungen, wie ich finde, in der gesamten Bundesliga sich Achtung durch seine Arbeit dort verschafft und ich habe bei ihm ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also es wird kein Klinsmann Preetz 2, nein.
Also wir können ja mal versuchen, die Liste durchzugehen. Es ist nicht einfach, denn auch hier ist es ja so, da kommen jetzt Leute, die fangen ihren Job an und wir können ja noch kein Fazit ziehen, bevor die irgendwas gemacht haben. Und ganz ehrlich, weder du aus der Entfernung noch ich hier aus Hessen traue mir zu, jetzt nun eine gesamte Beurteilung zu machen der Arbeit, die vorher gemacht haben. Ich glaube, die haben ganz gute Vorzeichen, aber wir legen mal einfach mal los. Dirk Dufnor. Duftner, Kaderplaner. Zuletzt war er Spielerberater, davor war er Sportdirektor bei 1860 München, Freiburg und Hannover. Gilt als gut befreundet mit Bobic. Also ich sag mal, was wir sagen können, der Mann hat wirklich viel Erfahrung. Der kennt sich aus im Fußball, der hat schon mehr als einmal Kaderplanung gemacht, lief bei den Vereinen unterschiedlich gut, ist aber jetzt niemand, der mir Angst macht, wo ich den Eindruck habe, das könnte funktionieren. Ich habe nichts dagegen, ich kann dagegen nichts sagen. Oder würdest du du hattest Duftner eben ja schon mal erwähnt? Ich kann mich an dem leider nicht mehr weiter abarbeiten, muss ich ehrlich zugeben.
Er hat keinen schlechten Namen. Wenngleich 1860 würde ich jetzt nicht unbedingt so als Messlatte verstehen. Für mich ist als Kaderplaner zwingend notwendig oder ganz, ganz wichtig, welche Scouts hat der zu laufen? Wo holt der, von wo holt der seinen Input über die Spieler her? Weil er selber macht das ja nicht alleine.
Ja. Na, dann sind wir ja schon bei, ja, ich weiß gar nicht, wie wird der Babacar Wayne ausgesprochen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Chef-Scout wird er. Ihm wird ein gutes Gespür für Talente nachgesagt. Der war beim SC Freiburg, vor allem war aber bei Eintracht Frankfurt. Bobic hat ja wirklich ganz, ganz viel von den Hessen hier mitgenommen. Ich will nicht sagen, der Verein blutet aus, aber da geht ja wirklich alles, was nicht bei drei auf die Bäume ist, ist ja mehr oder weniger weg. Das ist ja unfassbar. Und bei den Hessen hatte er, also der Babacar Wayne, unter Ben Manga gearbeitet, der ja jetzt befördert wurde. Für Wayne ist es quasi auch eine Beförderung. Also Mann, der in dem Team war, was wirklich bei der Eintracht, der wirklich eine richtig gute Arbeit gemacht hat. Auch da würde ich einfach mal vertrauen, Freddy Bobic weiß, wen er da holt. Der hat lange mit dem gearbeitet. Das ist meines Erachtens eine Auszeichnung, dass jemand, der ja insgesamt so erfolgreich in Frankfurt gearbeitet hat, Teile des Teams mitnimmt. In Frankfurt wird man es nicht mögen, aber ich glaube nicht, dass das Hertha schadet. Ich sehe das eher als gute Perspektive oder ich bin da sehr optimistisch, dass das funktioniert. Dann Sebastian Zedichowski. Da musste ich auch erstmal gucken und verstehen, was der tut. Der ist technischer Direktor. Jetzt habe ich überlegt, was macht denn ein technischer Direktor? Der sorgt mehr oder weniger dafür, oder der hat bei der Eintracht wohl dafür gesorgt, dass auf technischer Basis, wenn die Daten sammeln zur Spielanalyse etc., das nicht verteilt auf mehreren Systemen ist, sondern dass man das quasi gebündelt verfügbar auf einer technischen Plattform hat und alle da drauf kommen. Also Trainer und Spieler. Der hat das mehr oder weniger gebündelt, komprimiert an einer Stelle. Ja, eigentlich mehr ein Techniker. Gabor Ruhe, Spielanalyst, gehört auch wohl zum Team vom Zedichowski. Zuständig für Spielanalyse, kommt auch von der Eintracht. Es wird nicht der Letzte sein, der von da kommt. Thomas Westphal ist jetzt wieder Teammanager. Das ist auch wieder so ein Begriff, wo man sich immer überlegt, was macht der eigentlich? Der ist eigentlich aus Potsdam, er ist gebürtiger Potsdamer, der war in dieser Rolle um die Jahrtausendwende bei Tennis Borussia, dann war bei Hannover 96, Hamburger SV, RB Leipzig und natürlich bei der Eintracht und kommt jetzt quasi eigentlich wieder zurück in die Heimat. Potsdam, Berlin ist ja jetzt noch nicht so weit weg. Matthias Borst, Spielkonzeption, da geht's ja, der soll im Prinzip die spielerische Identität, die man bei Hertha BSC spielen will, im gesamten Verein quasi installieren. Und installieren im gesamten Verein heißt, dass auch eine Spielkonzeption, wie sie bei den Profis gespielt wird, quasi bis runter geht in die U9 bei der Jugend. Sprich, der Verein spielt eingängig setzt diese Konzeption einheitlich um, kommt natürlich auch von Eintracht Frankfurt. Das ist jetzt wenig überraschend.
Klar, das ist die alte Ajax-Schule. Oder La Masia, auch bei Barca, machen die schon seit Jahrzehnten.
Was mich etwas wundert, ist, ich hätte immer vorausgesetzt, dass das bei Hertha BSC schon längst der Fall wäre.
Eigentlich,
hätte ich gedacht.
Wo du das gerade aufzählst, wundert mich das ja auch, dass es sowas noch nicht gibt.
Denn das ist eigentlich schon etwas, was bei vielen Vereinen seit vielen Jahren gängig ist und bewährt. Da hätte ich, um ehrlich zu sein, ich bin immer davon ausgegangen, dass das bei Hertha schon längst so ist. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Naja, Andreas Menger ist eventuell demnächst Torwarttrainer bei Hertha BSC. Das ist aber noch nicht offiziell. Er hat wohl bei dem ersten FC Köln angefragt, dass er nach Berlin wechseln möchte. Der gute Mann ist auch gebürtige Berliner, war mit Bobic zwischen 2011 und 2015 also teilweise gemeinsam beim VfB Stuttgart, daher kennen die sich, und soll jetzt nach Berlin gelotst werden, denn die Stelle von Petri ist ja noch nicht dauerhaft ersatzweise besetzt. Und jetzt haben wir es fast durch. Ah, ich bin erleichtert. Pablo Thiam, sportlicher Leiter der Akademie, der ist fast zwei Jahrzehnte insgesamt in Wolfsburg gewesen. Was ich nicht wusste, was ich eigentlich einen ganz witzigen Funfact fand nebenbei, seine Familie lebt sowieso schon in Berlin, also so wie bei Bobic eigentlich, und der wird quasi den Chefposten in der Nachwuchsakademie wohl zusammen, oder es ist eine Doppelspitze mit dem Benjamin Weber, und der gute Mann ist erfahren, der hat erstens als Spieler selber 311 Bundesligaspiele gemacht und ja, ja, ich kann mehr zu ihm eigentlich gar nicht sagen, fällt mir gerade auf. Wie man merkt, ich hänge gerade. Du hattest ja noch was zu ihm angeguckt, ne? Da waren ja, wir uns an einer Stelle nicht ganz einig, ob ich hier das Richtige erzählt habe. Du kannst mich aber gern korrigieren.
Nein, ich habe das überhaupt nicht angezweifelt. Ich weiß nur nicht, seit wann, das habe ich mir nicht rausgeschrieben, seit wann er bei Wolfsburg war. Da war ich so ein bisschen am Zweifeln. Aber du hast völlig recht. Also er, Pablo Thiam, Spieler, das habe ich mir noch rausgeschrieben, bei Köln, Stuttgart, Bayern München und Wolfsburg. Aber da kommen die 20 Jahre wahrscheinlich hin, weil er ziemlich lange bei Wolfsburg gespielt hat. Aber er hat in Wolfsburg 3 Jahre den Nachwuchskoordinator wohl gemacht, von 2018 bis 2021, bis zu diesem Jahr. Nur hat man von so riesigen Wolfsburg-Talenten eigentlich, also ich zumindest, nicht so richtig was gehört. Also insofern kann man seine Arbeit dort ja schlecht einschätzen, ja.
Das ist ein guter Hinweis eigentlich. Ich bilde mir ja immer ein, dass Hertha eigentlich durchaus sehr gut aufgestellt ist mit der Nachwuchsakademie. Also gerade jetzt zuletzt, was wir an Spielern aus eigenen Reihen hatten, die ihre ersten Spiele gemacht haben, die insgesamt den Sprung zu den Profis schaffen, das ist ja bei Hertha, gerade wenn ich jetzt mal den Blick nach Köpenick wende, sind ja wirklich Welten, wo Hertha meines Erachtens doch gar nicht so schlecht aufgestellt ist. Aber da ist es ja auch so, dass wenn der das zusammen mit dem Benjamin Weber macht, der das vorher schon macht, das zu zweit zu machen, muss ja nicht heißen, dass es schlechter wird, sondern dass man vielleicht noch sie immer noch verbessern will oder guckt, noch Sachen anders zu machen. Das muss, ich weiß nicht, ob das Kritik ist, aber man kann ja auch immer wieder mal Leute von außen mit dazu nehmen und sagen, bevor wir selbst zufrieden werden, gucken wir, was wir noch an Möglichkeiten und an Positionen haben, die wir noch verbessern wollen. Also so negativ muss das vielleicht gar nicht sein.
Nein, und vor allem bin ich natürlich absolut dafür, dass auf die Jugendarbeit Wert gelegt wird. Wir sehen das oder wir haben es gesehen bereits so in dieser Saison, eher gegen Ende, wie wichtig die Youngster sind, die aus den eigenen Reihen kommen. Und da können wir schon einiges vorweisen. Also ich war wirklich insbesondere von Martin Dardai, wie heißt er, Jesse. Und da sind noch 2 neue Jungs so ins kalte Wasser geschmissen worden. Die haben wir gebraucht. Weißt du? Und die kommen aus dem eigenen Stall. Guckt man in andere Länder, ist es selbstverständlich. Also ich will Hertha jetzt nicht mit Barcelona vergleichen, aber dort von La Masa kamen regelmäßig, das läuft momentan auch nicht mehr so gut, weil sie das vernachlässigt haben, kamen aber regelmäßig auch viele Spieler wie Iniesta, Xabi und so weiter, die kamen aus dem eigenen Stall raus, oder? Nehmen wir Ajax Amsterdam, die natürlich in Europa vielen Clubs wichtige Rolle gespielt haben.
Also Barcelona sind wir noch nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen. Wir sind dran.
Laut Klinsmann fast.
Ja, Klinsmann. Ach nee, da sage ich jetzt lieber nichts. Sonst sage ich was Falsches.
Lass mal das.
Ja, jetzt habe ich ja vorhin nochmal, du hast es ja eigentlich schon beantwortet. Ich hatte ja vorhin auch die ketzerische Frage gestellt. Dieser ganze Personenwandel, ist das nochmal vergleichbar mit Klinsmann? Ich glaube, wir sind beide der Meinung, das ist es nicht. Auch wenn man sich mal kurz erinnert fühlt dran. Ich glaube, es ist schon, also ich hänge da jetzt sehr, ich habe da eine hohe Meinung von Freddy Bobic und gehe einfach mal davon aus, der geht seinen Weg, der setzt auf die, die er kennt. Und ich hatte so auch hier noch mir so die Frage notiert, ist das eigentlich Klüngel oder ein Zeichen für bewährte Qualität? Das ist ein bisschen ketzerisch gefragt, denn eigentlich Klüngel bedeutet ja, dass man jemand losgelöst von dem, was er kann, irgendwo bevorteilt. Und in dem Sinne glaube ich nicht, dass wir jetzt mit Klüngel zu tun haben, denn hier haben wir überwiegend doch ja wirklich bewährte Personen in dem Amt oder in der Funktion, die sie da haben. Und ich habe jetzt eigentlich bei keinem wirklich irgendwo Grund zu sagen, das kann nicht funktionieren. Vielleicht auch mangels Wissen, aber zumindest die Vita der Personen bisher, die spricht doch eher dafür, dass da gute Leute nach Berlin kommen.
Also Andi, ich gehe mal davon aus, wenn ein Freddy Bobic bei Hertha für diesen Job unterschreibt, wird er aber von vornherein gesagt haben, Bobic funktioniert nur mit seinem Netzwerk. Er hat gesagt, okay, bring die Leute mit.
Ja,
er wird einen Teufel tun, jetzt das nochmal alles so das Rad neu zu erfinden. Natürlich bringt er seine Leute mit denen er schon gut zusammengearbeitet hat, sehe ich zumindest so.
Ich hoffe, dass Bobic so realistisch ist, zu wissen, dass er natürlich immer im Blickpunkt steht und die bekannte Person ist. Aber ja. Ich gehe immer davon aus, auch vorher schon, dass der Erfolg eines Vereins immer auch eine Form der Teamarbeit ist. Denn das ganze Scouting, die ganze Kaderplanung, das ist, mag am Ende einer entscheiden, aber zugetragen und beraten, das ist immer eine große Teamleistung, die dann eben funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Man muss leider sagen, gerade bei Hertha BSC in den letzten 2 Jahren, auch ob der vielen Trainerwechsel, hat eben nicht wirklich geklappt. Leider.
Nein, wieder in alte Muster verfallen. Ich habe mir vor kurzem auch nochmal die Vita, von Hertha BSC angesehen, insbesondere so der letzten 30, 40 Jahre. Meine Güte, was waren das war Fahrstuhl hoch 3. Wie viele Abstiege, wie viele Aufstiege, wie viel von Tabellenführer in einer Saison bis runter auf den letzten Platz. Und der Hammer ist ja, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, da kann ich jetzt hier wieder mit Halbwissen glänzen. Nein, ich hab's mir vor kurzem angeschaut. Weißt du oder wisst ihr, wie viel Trainer Hertha BSC seit Jürgen Röber verschlissen hat?
Also nicht aus dem Kopf, keine Ahnung.
Ja, schätzungsweise.
10?
2002 bis 2021. Nein, 19 Jahren. 20 Trainer.
Ja, das ist ordentlich.
Und da ist noch nicht mal der doppelte Dardai mitgezählt. Also müssen wir noch mal draufhauen. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Also insofern ist auch verständlich, dass Bobic diese Linie fährt. Da kommen wir jetzt noch mal ganz kurz so auf das vorher Gesagte. Kontinuität ist für die nächste Saison ganz, ganz wichtig. Und vor allem für mich, für mein Herz und für viele Hertha-Fans auch. Irgendwo, was vorher verpönt war, landet auf dem 10. oder 11. Platz und wir sind euch dankbar.
Also ich brauche so ein Spiel wie gegen Schalke nicht nochmal unbedingt, wo man bis zum Schluss zittern muss. Überhaupt, ich weiß, warum ich Abstiegskampf nicht mag. Damit genau das nicht passiert, jetzt muss ich mal gucken, ich weiß nicht mit Blick auf die Uhr, ob wir wirklich wir werden nicht jeden Spieler durchgehen. Ich würde es mal versuchen, wir haben letztendlich wenig Fakten. Wir wissen, wenn ich jetzt mal beim Sturm anfange, dass da Wieselke kommen wird. Ja. Und dass, also ich gehe davon aus, ein John Córdoba wird mit Sicherheit im Kader bleiben. Bei einem Schischstoff Piontek und bei einem Dodi Lokobakio, wenn ich den jetzt mal dem Sturm zurechne, da wird es den einen oder anderen geben, der sagen wird, brauchen wir die eigentlich noch? Ich habe jetzt sogar mal Mateusz Kunja mit aufgenommen, obwohl der natürlich gefühlt eher ein Mittelfeldspieler ist, aber der ist ja auch irgendwie ein halber Stürmer. Jetzt bekommen wir einen Selke dazu, den wir eigentlich nicht haben wollen, also ich persönlich nicht, der sich bei Hertha BSC in den 3 Jahren vorher nicht durchgesetzt hat, der in Bremen nicht funktioniert hat. Bisher, er wird ja stark geredet, also man sagt ja, dann ist der wie da. Also man hört ja von Hertha kein schlechtes Wort. Warum auch? Weil wenn man überlegt, ob man ihn noch an irgendjemanden abgibt, ich rede natürlich den eigenen Spieler nicht schlecht, wenn ich den weggeben will. Klar. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob der wirklich bei Hertha spielt oder ob der noch irgendwo verliehen wird. Ich hoffe, er wird noch verliehen.
Also ich glaube...
Bin ich zu gemein Selke gegenüber?
Nein, auf keinen Fall. Also ich sehe das leider ähnlich. Aber soweit ich weiß, hat er doch unter Dardai noch ganz gut funktioniert. Sagen wir es mal so, bevor er weggegeben wurde.
Ja, so lala.
Ganz gut, ne? Ganz gut. Na. Die Frage ist, ob Pahl ihn hinkriegt. Also ich habe da auch meine Zweifel, weil, und ich sage das jetzt auch in diesem Podcast, für mich ist Davy Selke ein lieber Kerl. Du hast schon gesagt, der sorgt für Stimmung. Also der Lukas
Definitiv.
Der Lukas Podolski, der Deutsche.
Jetzt hast du es wieder gesagt.
Ich konnte mir nicht verkneifen. Aber, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich glaube, er kriegt ihn nicht hin. Er ist ein Chancentod. Und er hat so viele Dinger vergeigt, auch so viele Punkte gekostet letztendlich. Ich weiß nicht, und er wird auch nicht jünger, er wird auch nicht schneller. Und natürlich, du hast völlig recht, wenn sie ihn jetzt als Rückkehrer schon von vornherein schlecht reden würden, dann kommt er überhaupt nicht mehr in die Gänge. Natürlich müssen sie ihm die Motivation mitgeben, in die neue Saison einzusteigen, es sei denn, jemand will ihn kaufen, was ich mir aber nicht vorstellen kann, ganz ehrlich gesagt.
Also insgesamt hat man ja bei Hertha BSC gesagt, man möchte nicht nochmal einen solchen Kaderumbruch machen, wie man das jetzt zuletzt gemacht hat, weil das die Mannschaft noch mehr destabilisiert, heißt für mich, dass vielleicht 3 oder 4 Spieler kommen. Man wird sich also jetzt nicht von jedem Spieler, der mal irgendwo genannt wurde, sofort trennen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sollte Selke bleiben, es gibt Gerüchte, ich befasse mich eigentlich nicht gerne mit Gerüchten, aber da fände ich es nachvollziehbar, dass Jessic Ngamkam eventuell verliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln, denn man hätte mit Kunja und Dodi Lokobakio noch jemanden, der da vorne spielen kann, mit Krzysztof Piątek als echten Stürmer noch jemand und John Córdoba. Mit so vielen Stürmern kannst du ja gar nicht spielen. Ich mag wirklich Jessic Ngamkam sehr. Ich würde auch, wenn es nur irgendwie geht, dem Spielpraxis geben, am liebsten bei Hertha. Ich kann allerdings verstehen, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dass es nicht dumm wäre, ihm die Spielpraxis zu geben. Verleihen heißt ja nicht abgeben.
Auf der anderen Seite wissen wir, dass Córdoba verletzungsanfällig ist. Kunja wird, zählen wir ihn mal als Stürmer, ständig auf die Socken getreten. Piątek war auch lange weg vom Fenster. Ich wäre dafür, den Jessic bei Hertha zu behalten. Als Backup. Und ihn nicht zu verleihen. Wir werden ihn brauchen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ich halte es für eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass, falls man einen Käufer für Dodi Lukebakio bekommt, dass man ihn gehen lässt, weil ich glaube, dass er sich unter dem Strich bei Hertha einfach nicht durchgesetzt hat. Mhm. Auch zu sensibel, zu wenig konstant, hat in vielen schlechten Spielen ausgesehen und war vielleicht auch ein Teil des Problems, den Hertha hatte. Für einen Teil des Problems, den Hertha BSC hatte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei einem guten Angebot für Krzysztof Piątek man ihn gehen lassen würde, weil auch er sich bei allem guten Ansätzen, die er hat, unterm Strich ja nicht wirklich durchgesetzt hat. Er ist nicht der Stammspieler bei Hertha BSC, der die Tore gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob er das noch wird. Es sei denn, Bobic krempelt so ein Team aus mit tollen Außenspielern, dass der so gefüttert wird, dass der ein Tor nach dem anderen macht. Könnte sein. Aber da möchte ich echt nicht mit Bobic tauschen. Also da bin ich gespannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Lukebakio geht. Ich könnte mir vorstellen, dass Piątek geht. Und dann wäre vielleicht auch eine Leihe von Ngamkam nicht notwendig. Bei Córdoba bin ich mir sicher, dass er bleibt. Da habe ich also jetzt keine Zweifel. Das war ja sich ein Stürmer, der gut funktioniert hat bei Hertha BSC. Bei Kunja täte es mir eigentlich leid. Denn er ist letztendlich der Spieler, der spielerisch Sachen machen kann, die kein anderer bei Hertha BSC kann. In guten Tagen. Wehe, es läuft schlecht bei ihm. Dann wird er der Zauderer. Ach, ist das schwer.
Dann kommt, das habe ich vorhin auch schon mal so angedeutet, dann kommt halt der Neymar. Und zwar der 10-jährige Neymar aus ihm raus. Und dann hat er keine Lust mehr.
Also der
kann nicht mehr spielen.
Vergleich, so dieses Anfällige, diese Marotten mit Neymar, das ist gar nicht so schlecht. Ja, auch einer, der gerne mal schnell fällt. Das ist Kunja an gewissen Tagen ja auch. Der
gerne leidet.
Und ja, also sehr viel Theatralik und sehr viel Drama-Queen auch. Obwohl das eigentlich nicht notwendig hätte. Aber vielleicht ist das eben mal seine Persönlichkeit. Ja, schwierig. Ich lass uns da einen Punkt machen, weil, um ehrlich zu sein, wir haben zu wenig Fakten.
Genau.
Da jetzt weiterzukommen und Eva da jetzt weiterraten. Fangen wir doch mal wenigstens mit dem einen Fakt an, das war wirklich, Sada hast du eben schon erwähnt. Am 15. Juli wurde bekannt gegeben, der Junge ist 24, dass er zur Hertha BSC kommt, ist ein Mittelfeldspieler, ein Achter, also sozusagen, der spielt ja noch vor dem Sechser, also offensiver weiter nach vorne. Soll eine, ich habe es hier so schön aufgeschrieben, eine neue spielerische Größe im Mittelfeld der Hertha sein. Mit Guendouzi und mit Khedira sind ja auch zwei Spieler weg, die diese Rolle übernehmen könnten. Und ein Spieler, der 2019, 2020 bei Gelsenkirchen wirklich eine Top-Leistung gemacht hat und dann zuletzt unterging in der letzten Saison. Erstens, weil natürlich insgesamt in diesem Verein alles in die Hose ging, was irgendwie in die Hose gehen konnte. Abstieg inklusive und was ich besonders ja tragikomisch fand, dass auch die Online-Mitgliederversammlung bei Gelsenkirchen auch abgesagt werden muss, weil die technische Probleme hatten. Also nochmal Glückwunsch an Hertha. Die haben das bisher immer spitzenmäßig organisiert. Also offensichtlich keine Selbstverständlichkeit, wie man sieht. Was Serdar nicht ist, er ist für mich kein Führungsspieler. Das ist keiner, der laut ist und eigentlich jemand, obwohl der Hertha, glaube ich, jetzt zusehends dazu tendiert zu sagen, wir brauchen Leute, die den Mund aufmachen, die eine Mannschaft führen können, dazu haben wir zu wenig. Da war ich jetzt ein bisschen erstaunt, dass der erste Spieler, der verpflichtet wird, zumindestens diese Eigenschaften meines Erachtens nicht hat.
Also geht mir genauso. Ich bin also auch nicht frohlockend.
Bist eigentlich nicht begeistert unbedingt
nein,
von ihm,
ne? Nee, ich bin nicht wirklich begeistert, weil ich glaube, er hat auch mit dem Bentaleb zusammen bei Schalke so ein bisschen den Stinkstiefel raushängen lassen. Beziehungsweise ziemlich lustlos agiert, wie letztendlich insgesamt die ganze Mannschaft. Da muss man nicht einem einzelnen Spieler einen Vorwurf machen. Nur, wie du gerade eben richtig gesagt hast, bin ich der Meinung, dass das nicht unbedingt so dieser Spielertyp ist. Natürlich brauchen wir auf der Position jemanden, der kommt für Guendouzi. Auch Rückennummer entsprechend. Die Nummer 8, klar. Aber so ein Typ wie den Serdar, den Suat Serdar, weiß ich nicht, ob der Hertha da nach vorne bringt. Also ich zumindest bin von diesem Transfer nicht allzu begeistert. Darüber hinaus war er auch nicht billig. 7 bis 8 Millionen werden kolportiert. Ich glaube, Sockel 7 Millionen und dann kommt irgendwie noch was drauf. Andere reden von 8 Millionen. Ist nicht unbedingt ein Schnäppchen. Gut, der war mal teurer, aber da hat er wohl auch besser gespielt.
Ja, also im Raum stand ja mal, dass man in Gelsenkirchen ein Angebot über 25 Millionen hatte. In Relation dazu ist es ja schon fast ein Schnäppchen. Aber ich glaube, was Hertha sich davon erhofft, ist einfach mehr Torgefahr im Mittelfeld, wieder jemand zu haben, der Präsenz im Mittelfeld hat, weil wir ja oftmals, wir kriegen ja den Ball über die Mitte, nicht nach vorne. Und vielleicht auch neben einem Arne Meyer, der auch recht offensiv daneben steht, dass man da zwei Spieler hat in der Mitte, die spielerisch mehr Lösungen anbieten und den Ball nach vorne treiben und torgefährlicher sind. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der spielerische Ansatz dahinter ist. Und ich bin nicht bekannt dafür, der Taktikfuchs zu sein, aber in die Richtung könnte es schon gehen.
Ja, mir geht es eher um die charakterlichen Eigenschaften. Und wie du sagst, also natürlich wird der einen Sami Khedira nicht ersetzen können, aber Sami Khedira gibt es auch in Jünger und so etwas hätte ich mir gewünscht.
Ja, na jetzt, ich denke mal, es werden noch weitere Spieler kommen. Ich weiß nicht, was man da an Persönlichkeit, an Selbstbewusstsein, an Aura noch für Persönlichkeiten da holt. Matthew Leckie wird es nicht sein, der geht, das würde ich vielleicht nochmal erwähnen, weil er natürlich ein Spieler war für die Außen. Ich denke mal, dass es auch als fast sicher gelten darf, dass Eduard Löwen Hertha BSC verlässt. Das hat halt nicht funktioniert. Wahrscheinlich geht er nach Bochum, aber da gibt es Interessenten. Ich denke mal, da wird der Spieler wollen, dass er geht, da wird der Verein ihn gehen lassen. Offiziell ist es noch nicht, aber es würde mich wundern, wenn er wirklich noch beim Verein bleiben würde. Das wäre schon fast sensationell. Arne Meyer habe ich erwähnt. Der Live-Vertrag läuft aus. hat zum Schluss bei Bielefeld dann doch wieder gespielt, hat auch gut gespielt. Mhm. Und ich hoffe, dass er dann, ich habe mich ein bisschen geärgert, als er damals gegangen ist, weil er immer so, ich hatte den Eindruck, ja, Ansprüche hatte darauf zu spielen, obwohl er teilweise auch nicht gut gespielt hatte, lange verletzt war. Ich würde ihm einfach nur wünschen, dass er sagt, so, ich setze mich jetzt durch und ich beiße mich bei Hertha durch, denn ich finde, es gibt ein Gegenbeispiel dazu, wie es laufen kann. Ich glaube, dass Jordan Torunariga, der meines Erachtens über weite Teile wesentlich bessere Leistung bei Hertha BSC gezeigt hat als Arne Meyer und auch nicht so oft gespielt hat, der ist dabei geblieben. Wenn du den gebracht hast, hat er Leistung gebracht. Der ist nicht gegangen, der hat nicht gesagt, ich will mehr Leistung, ich will mehr spielen, ich will immer spielen. Der ist geblieben und wenn du den rufst, dann bringt er auch seine Leistung. Also ich glaube, dass das auch jemand ist, auf den Hertha wieder, ich hoffe, wieder mehr setzen wird auf den Jordan. Und ich würde mir wünschen, dass Arne Meyer sich das zum Vorbild nimmt und sagt, ich bleib hier, ich setze mich durch, denn er kann es. Er ist wirklich ein großes Talent und wenn er vor allem unverletzt bleibt, glaube ich, kann der sich und kann er dem Verein helfen. Ich hätte zumindest die Hoffnung.
Er hat nicht ohne weiteres bei der Junioren-WM, bei der U21-EM ist gespielt. Stimmt. Hervorragend gespielt.
Ja, auch. Gott, hab ich
unter Stefan
vergessen.
Kunz, Europameister geworden. Klasse gespielt. Also ich denke schon, er hat in Bielefeld einiges dazugelernt. Und ich hoffe, er bringt das mit zur Hertha und großartig durchsetzen muss er sich da nicht mehr. Ne? Ich denke, er ist schon ein ziemlich fertiger Spieler jetzt geworden. Und mit Paul Dardai bin ich da noch zuversichtlicher, weil der kann mit solchen Typen, weißt du?
Apropos Typen. Wir haben ein großes Problem auf den Flügeln. Das hatten wir eigentlich auch zu Beginn der letzten Saison, weil wir eigentlich niemand hatten, der dafür so richtig in Frage kam. Ein Lecky sollte ja eigentlich mal offensiv rechts so einen Flügel beleben. Ein Esswein, der ja auch schon länger nicht mehr da ist, der sollte das auch tun. Und ich erinnere mich noch, ein Haraguchi, der jetzt, glaube ich, zu Union geht, der sollte das ja auch mal tun. Die haben alle nicht funktioniert. Und Hertha hat, glaube ich, eigentlich eine ganz krasse Lücke im Kader, in der Kaderzusammenstellung, inklusive Ersatzspieler, auf den offensiven Flügeln, vorne links, vorne rechts, der Nemanja Radonjic.
Was ist mit dem überhaupt? Bleibt der?
Das wäre verlängert theoretisch ein dem? Typ, er war ausgeliehen, Hertha hatte eine Kaufoption, ich glaube, jetzt lass mich lügen, über 12 Millionen Euro, also war ein recht deutlicher zweistelliger Millionenbetrag. Diese Option, diese Kaufoption, die hat man auslaufen lassen, man hat das nicht gemacht. Und wenn mich den Medienberichten glauben darf, dann steckt dahinter, dass man zwar noch Interesse hat an dem Spieler, aber in Corona-Zeiten einfach nicht eine solche Summe bezahlen will und auch glaubt, diesen Spieler eventuell günstiger bekommen zu können. Ich bin bei Radonjic, das fällt mir so schwer. An guten Tagen ist das richtig toll, dem zuzugucken. Der hat einen Zug und einen Zug zum Tor. In guten Spielen war das schön. Insgesamt halte ich ihn nach wie vor für einen nicht ganz einfachen Charakter. Steht manchmal so ein bisschen abseits im Team oder stand abseits im Team, wirkt ein bisschen eigenwillig. Sehr so subjektiver Eindruck von mir, aber war jetzt nicht so mannschaftsdienlich wie ein Pekarik zum Beispiel. Würdest du ihn nochmal holen? Er wäre sportlich, wenn man den ein wenig
sportlich keine Frage.
Formen kann.
Keine Frage, ja. Er ist halt der Typ, der sich auch manchmal selbst ausdribbelt. Weißt du, weil er ja. von seiner Schönspielerei so überzeugt ist und
nochmal
sich so
Hacke.
Toll findet. Ja, klar, genau.
Ja, ja.
Und das kriegt ein guter Trainer hin, oder er muss ihm das austreiben oder kann ihm das austreiben. Und wieder bin ich bei Paul Dardai, dem ich das zutraue, der ihn ja letztendlich auch nur jetzt so in der Restsaison unter seinen Fittichen hatte. Ich glaube, er geht da sowieso eine ganz, ganz andere Linie als vorher. Labbadia, weißt du, Labbadia hat Cunha zur Sau gemacht. dann hat er öffentlich, das macht man sowieso nicht, und dann hat er das Rechnen nicht mehr funktioniert, weil sie sind sehr sensibel, natürlich die Brasilianer, die gesamten Südamerikaner, außer Cordoba, den nehme ich mal raus, der ist alles andere als sensibel. Und ich denke, der Radonjic, der im Übrigen auch noch sehr jung, glaube ich, auch Anfang 20 Jahre so etwas, der lässt sich auch noch hinbiegen, und das wär eine gute Alternative für den linken Flügel, mein lieber Mann, der ist pfeilschnell und bestünde, wie du auch völlig richtig gesagt hast, inklusive Ersatzspieler, natürlich auf der rechten Seite, da haben wir niemanden. Luke Bakio vielleicht.
Na gut, aber wenn der geht.
Ja, da ist ja gar nichts mehr.
Ja, aber da wahrscheinlich, also ich hoffe, dass, wenn wir noch Verpflichtungen haben, wir ganz viel über Flügelspieler reden. Ich weiß nicht, ob es dich überrascht. Ich habe hier noch natürlich Abwehr auch nochmal aufgeschrieben. Auch da sind es vor allem die Gerüchte, die im Moment das ganze Thema sind. Also es sind viele Gerüchte da im Moment. Mein Gott, so, du merkst langsam bei mir, die Hitze, die macht sich jetzt doch bemerkbar.
Also gut, in der Abwehr, das ist eigentlich der Mannschaftsteil, wo ich die wenigsten Sorgen.
Ja.
Da sind wir gut aufgestellt. Mit Boyata, mit
Alderete haben wir noch.
Alderete, naja.
Stark, Torunariga, ja, Pekarik für rechts.
Torunariga, den meinte ich, Entschuldigung. Ist mir gerade nicht so. Da haben wir gute Leute,
Dardai vor allem.
Ja, klar. Haben wir gute Leute, und ich denke, da haben wir keinen Bedarf. Wo wir einen Bedarf hätten, so auf den, auf den Links- und Rechtsverteidigerpositionen, Platte und, Klünter, glaube ich, ne, spielt rechts.
Hat zum Schluss aber auch wieder gute Partien gemacht eigentlich und unheimlich schnell.
Ja.
Ja, ich überzeug dich damit nicht, aber ich finde, wir hatten irgendwie doch trotz, da kann es aber zum Teil sein, dass wir eben über einen Luka Netz oder über einen Dardai, vor allem wenn wir Dreierkette spielen, einfach aus der Jugend sehr viel haben, viele Alternativen, viele gute Alternativen. Bei Niklas Stark soll es ja wohl so sein, dass er eventuell seinen Vertrag verlängert, da gab es einige Meldungen, ist aber noch nicht ganz raus. Bei Omar Alderete und bei Dedrick Boyata bin ich teilweise erstaunt, dass angeblich Hertha sich da eine Leihe oder einen Verkauf vorstellen kann, vor allem bei Boyata.
Der
hat ja nur noch ein Jahr Vertrag, weil ich finde an sich von der Spielqualität, das ist schon, wenn ich mich ans Ende der letzten Saison erinnere, wieder mit Torunariga und Boyata, was sie da in der Innenverteidigung gemacht haben, das war schon hervorragend, wie der da gespielt hat. Das ist ein guter Innenverteidiger.
Ja, vor seiner Verletzung. Ne? Und da war er natürlich weg vom Fenster.
Wenn man jetzt der Meinung ist, dass er zu oft verletzt ist oder sagt, ich möchte lieber diese Spielzeit dann auch der Jugend geben, dann ist das vielleicht auch eine Entscheidung. Aber ich muss zugeben, für mich wäre jetzt Boyata nicht der Erste gewesen, der geht. Da hätte ich jetzt eher eben an Zelke gedacht, wo ich sage, der hilft dem Team im Moment nicht weiter. Und man muss leider auch ein bisschen sagen, also wenn wir schon, ich will ihn nicht immer wieder so negativ hervorheben, er ist zwar sehr polyvalent, wie ein ehemaliger Trainer sagen würde, aber Maxi Mittelstädt, da fehlt mir im Moment so der nächste Schritt von nach dem Schritt vom Jugendspieler zum Profi, die Verbesserung als Profi. So dieser nächste Schritt, sich da zu verbessern. Der hat ja wirklich viel Spiele gemacht. Da kann man sicherlich auch nochmal überlegen. Aber ich glaube, jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste.
Naja.
Gucken wir, dass wir Flügelspieler kriegen. Gucken wir, dass wir eine bessere oder so ein bisschen Zug nochmal auch in den Sturm kriegen, wer da demnächst weiterspielen soll. Vielleicht geben sich da nochmal Möglichkeiten, vielleicht auch mal von einem Spieler zu trennen, von dem man sagt, der hat unsere Erwartungen nicht erfüllt. Und würde ich das ganz gerne wieder zum Thema machen, wenn mehr Fakten da sind.
Ja, klar, vielleicht platzt der Knoten letztendlich auch bei Piontek. Aber Piontek braucht natürlich auch, und das ist wieder eine Frage der Flügelstürmer, der braucht auch entsprechende Zuarbeit. Und wollen wir hoffen, dass Córdoba verletzungsfrei bleibt, weil das ist ein richtiger Brecher, der technisch hervorragend ist. Der macht allen Abwehrspielern, macht der Angst. Und so einen Typen brauchen wir natürlich da vorne drin, unbedingt.
Ja. Auch als Spieler, als Stürmertyp interessant. Natürlich genau. Wieder ganz anders als Selke, wenn es darum geht zu sagen, ich will unterschiedliche Stürmertypen haben, dann musst du schon wieder sagen, ja, dann ist Selke interessant und Cordoba, weil das sind unterschiedliche Typen, aber ich bin trotzdem nicht von Selke überzeugt. Also ich habe hier noch, ich glaube, wir haben es soweit, wenn du nicht noch irgendwas ganz Spezielles hast, wo du sagst, das musst du unbedingt noch sagen, würde ich einen ganz kurzen Ausblick machen, oder hast du noch was ganz Dringendes?
Wir hatten nur noch, bei der Mannschaft insgesamt zu bleiben, Pickarick und Stark, die hatte ich mir noch notiert. Ne? Wäre schön, wenn die Verträge verlängert werden.
Ja, bin ich dabei. Vor allem bei Pickarick, muss ich sagen. Ich finde das so toll, dass er jetzt zum Schluss so viele Tore gemacht hat. So der ausgerechnet der früher keine gemacht hat.
Nie im Leben.
Ich mag den einfach. Das ist für mich der neue Hubnick im positiven Sinne. Er ist vielleicht nicht der beste Fußballspieler der Welt, aber auf jeden Fall einer der nettesten und einer der zuverlässigsten. Wenn er nicht spielt, klagt er nicht. Und wenn er spielt, funktioniert der.
Genau so ist das.
Er läuft und läuft und läuft.
Der läuft und läuft und läuft. Und Niklas Stark, der gehört in die Mannschaft. Das ist auch so ein Anker, mittlerweile schon geworden, der jetzt auch aus dieser Mannschaft nicht wegzudenken ist. Insofern wäre ich wirklich sehr positiv überrascht, oder beziehungsweise nicht überrascht, also ich stehe dahinter positiv, dass der Vertrag mit ihm verlängert wird. Ja.
Ja. Dann können wir jetzt den Ausblick machen, okay?
Ja, klar, gerne.
Okay.
Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick.
Ja, das geht jetzt aber ganz schnell. Trainingsauftakt ist am 30. Juni, das ist das erste Mannschaftstraining. Und dann, ja, normalerweise, eigentlich wäre ich vor Ort, wie in den letzten Jahren, wenn es ging. Aber Neuruppin vom 1. bis zum 7. Juli, ich werde es nicht schaffen, schade. Hatte mich eigentlich schon drauf gefreut, aber es wird nicht funktionieren, leider. Auch wegen der Arbeit nicht, aber naja, dann ist das halt so. Sonst hätte ich gerne aus Neuruppin noch mehr berichtet. Dann Ende des Monats Juli reist Hertha nach Österreich. Vom 25. Juli bis zum 1. August in Leogang am fußballerischen Feinschliff werden sie da arbeiten. Das ist übrigens gar nicht so weit von Salzburg. Also gerade die Herthaner, die im bayerischen Raum sind, die kommen da übrigens sehr gut hin, will ich nochmal kurz erwähnen. Dann, ja, am 1. August Wochenende ist, das ist zwischen dem 6. und 9. August, beginnt die erste Runde im DFB-Pokal. Gegen wen wir da spielen, das wissen wir am 4. Juli. Das wird dann nämlich ausgelost. Und eine Woche nach dem Pokalspiel ist dann, ja, Eröffnung der Bundesliga. Und zwar, Eröffnungspartie ist am 13. August. Und dann wird man sehen, wie dann das weitere, wie der weitere Spielplan lautet. Der wird am 25. Juni veröffentlicht. Ist ja auch nicht mehr so weit hin. Und dann haben wir es. Und wenn ich auf die Uhr gucke, ja, ich denke mal, irgendwo unter anderthalb Stunden kommen wir raus. Ich würde sagen, mir persönlich reicht es dann auch für heute. Denn was man jetzt nicht weiß, also ich habe gesagt, also draußen um die 35 Grad. Ich habe in der Wohnung wahrscheinlich so 26, 27 Grad. Mit Ventilator ging das eigentlich auch so halbwegs. Aber den habe ich natürlich ausgestellt, weil der so laut ist, dass man das immer auf meiner Tonspur hatte. Das heißt, ich bin jetzt die ganze Zeit, schmore ich hier in meinem eigenen Saft. Entschuldigung für das Bild. Ach so, wie bei dir ist es eher kalt, ne? Was hast du? 10, 11 Grad?
Also wir haben hier so um die 20 Grad.
Oh.
Aber wir haben aber übermorgen, also am 21. haben wir Winteranfang. Bei euch analog Sommeranfang. Also wir gehen jetzt in den Winter. Aber das sind so für Valparaíso so moderate Temperaturen. Also so richtig kalt wird es hier nicht. Morgens, wenn es mal richtig kalt ist, in den Wintermonaten, Juni, Juli ist hier Winter, ist es mal so 8 Grad oder so etwas morgens früh. Aber es wärmt sich dann verhältnismäßig schnell auf. So, 18 bis 20 Grad, auch im Winter.
Das ist ja alles noch sehr mild. Also wenn bei uns jetzt Sommeranfang sein soll und wir haben jetzt schon 35 Grad, ich glaube in Berlin war es noch wärmer, na das kann ja noch was werden. Ich bin für so eine Temperaturen nicht gemacht. Ich weiß noch, als ich jünger war, als Kind, wenn es dann mal hieß, morgen wird es richtig heiß, Temperaturen über 30 Grad, dann war das was Besonderes. Und inzwischen ist es eigentlich immer, dass man jedes Jahr wartet, na, wann knacken wir wieder die 40? Also ich bin für sowas nicht gemacht. Naja, gut. Ich danke dir. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre.
Ja, ich möchte mich dann an meiner Stelle nochmal recht herzlich bedanken für die Einladung zu deinem Podcast, Andi. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, natürlich auch als alter Radiofritze, der ich mal auf Teneriffa war, im Übrigen über Antennenradio noch so richtig alte
Schule.
Wie hieß
der Radiosender? Wo warst du da? Weißt du das noch?
Happy Radio hieß der. Es war ein deutscher Radiosender auf Teneriffa.
Okay, das klingt schon mal gut gelaunt, aber für Teneriffa, wo die meisten Urlauber ist Happy Radio ja sowieso schon mal. Die meisten sind da ja happy.
Ja, klar. Aber es gibt auch eine relativ große deutsche Kolonie dort, die dort fest leben oder diese Winterschwalben, die sogenannten Rentner, die im Winterhalbjahr dann oder den Winter auf Teneriffa verbringen. Also eine ganze Menge Deutsche. Und da hatte ich unter anderem aber überwiegend meine Sportsendung bei Happy Radio, ja. Und daher bin ich das so ein bisschen natürlich gewohnt, mit Kopfhörer und oder Headset und Mikrofon zu arbeiten, sagen wir es mal so, mit Mikrofon, so wie du das ja auch machst. Sehr gut ausgerüstet, muss ich noch dazu sagen. Nein, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch allein die Tatsache, mal wieder, ja, so mit Hertha sehr konkret zu werden oder sich über Details von Hertha unterhalten
ist zu können. Ist vor Ort nicht ganz so einfach. Ja, nein. Das glaube ich. Ja, das ist schwierig, wenn man in Lateinamerika lebt. Ich habe schon jemanden gesehen, einen Hertha-Fan, wenn ich das nicht ganz verguckt habe, der scheint in Argentinien zu sein. Falls der das hört, darf der sich gerne mal melden. Ich bin mal gespannt.
Wobei, würde mich freuen, ja.
Man muss nicht unbedingt weit weg wohnen, damit man hier mit dabei ist. Also das hat damit nichts zu tun. Und man muss auch kein Superfan sein. Nur das Herz am richtigen Fleck haben. Das reicht.
Ja, genau so ist das. Ja, vor allem muss man als Exil-Hertaner immer fleißig den Podcast vom Andi hören, dann ist man auf dem Laufenden. Nee, ich habe da wirklich ganz im Ernst sehr viele interessante Sachen natürlich auch erfahren. Viele witzige Podcasts auch gehört mit deinen Freunden. So aus dem Rhein-Main-Gebiet sind, glaube ich, eine ganze Menge. Ja. Nein, das ist schon sehr witzig. Und ja, heutzutage, Gott sei Dank, alles kein Problem mehr weltweit. Egal wo man sitzt, ob in Australien, Japan, Chile oder Österreich.
Das sagt man so in einer Linie.
Man ist verhältnismäßig eng beieinander, ne? Kein Problem mehr. Nee, Andi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, immer gerne. Und jetzt, ich glaube, jetzt mache ich mir tatsächlich nochmal ein Bier auf. Also ja. Ich brauche noch ein bisschen und die Fenster auf. Ich glaube, jetzt müsste es inzwischen gehen. Also dazu muss man sagen, durch den zeitlichen Versatz, ich nehme ja jetzt verhältnismäßig spät am Abend auf, was ich ja sonst nicht mache, weil du bist 6 Stunden entfernt, ne?
Ja, 6 Stunden zurück.
Mhm. Ja, das, aber haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Denke ich auch. Schmeiß ich in die Badewanne, mach dir ein schönes Bierchen auf. Ich werde mir jetzt eine Zigarette anzünden und mir nämlich auch ein Bierchen aufmachen.
Da kommt die Sucht durch, ja, ja.
Okay. Ja, klar, ja, für so einen alten Kettenraucher ist das nicht einfach, so lange ohne zu sein. Dann,
bleib ruhig noch dran, aber rein formal sage ich jetzt erstmal vielen Dank und
Haohe. Bis dahin. Ciao, ciao.